Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine KundInnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de/wie-kann-ich-was-bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
Meine Hoffnung liegt tatsächlich dann mehr auf der Gesellschaft als auf der Politik.
Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Dana Buchzig. Ah, es geht los. Ah. Ja, liebe Dana, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, ich freue mich sehr.
Sag mal, steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Was glaubst du, inwieweit können einzelne Menschen die Welt wirklich verändern?
Die große Frage direkt zu Beginn. Also ich glaube, dass bei großen Problemen natürlich auch große Lösungen her müssen und dass wir die Lösungen nicht denken können ohne politischen Einsatz sozusagen. Andererseits gibt es aber eben auch Themenfelder wie eben Radikalisierung, wo wir sehen, dass Familie und Freunde da einfach die wichtigsten Allianzen sind und dass die eine Menge bewegen können. Also ich glaube, man muss immer genau schauen, was ist das eigentlich für ein Problem und was können wir jeweils beisteuern, um das zu lösen.
Ich habe mal von einer angehenden Psychologin gehört, dass oft eine Person reicht, um das Leben eines Menschen ins Positive wie ins Schlechte zu wenden. Das müssen noch nicht mal die eigenen Eltern oder beste Freunde sein, sondern ein Anker.
Ja, ist das wahr? Also ich mag diesen Satz sehr gerne und ich glaube auch, dass da viel Wahrheit drinsteckt. Aber auch hier glaube ich, dass es eben darauf ankommt, wie groß man das Problem denkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einer Person helfen kann, ist das großartig und das kann eben wirklich ein Leben auch verändern. Aber wenn wir uns ein Problem anschauen, was wirklich gesamtgesellschaftlich relevant ist, wie beispielsweise Klimaschutz, da ist es eben wichtig, auch groß zu denken und auch die Politik mit an Bord zu holen.
Dana Buchzig ist freie Journalistin und Autorin für übergreifende Publikationen wie Zeit Online, Taz und Tagesspiegel. Sie ist die Expertin für Radikalisierung in privaten Umfeldern und berät Betroffene bzw. Angehörige von radikalisierten Menschen. In ihren Workshops lehrt sie den konstruktiven Umgang mit Radikalisierung und Hass im Netz. Ihr Buch »Warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren und wie wir sie zurückholen können« erscheint im Januar 2022. Ist denn jemand, der sich Aktivist nennt, sagen wir mal so, jemand, der deiner Ansicht nach auch die Lösung auch gleich mitbringen sollte?
Also ich glaube, meine Idealvorstellung ist eigentlich, dass sich Menschen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammenschließen. Ich glaube nicht, dass man von sich selbst erwarten muss, dass man alles leisten kann, dass man sowohl Aufmerksamkeit schaffen kann, als auch schon das Problem mitbringen, als auch die Zeit haben und die Ressourcen haben, ganz viele Bündnisse zu schließen und mit der Politik zu interagieren, sondern ich glaube, große Probleme werden wirklich erst dann gelöst, wenn man die Expertise vieler Menschen zusammenbringt.
Ich habe mich jetzt mit Margarete Stokowski unterhalten und wir sind irgendwie ins Fragen gekommen oder ins Grübeln, warum ist Aktivismus eigentlich eher links? Also ist jetzt jemand, der, sagen wir mal, für freie Fahrt auf den Autobahnen kämpft und eher dem konservativen Lager zuzuschreiben ist oder jemand, der für den Erhalt von Braunkohle sich einsetzt oder Atomkraft oder eben ein Nazi ist, sind das auch Aktivisten?
Also da habe ich viele Gedanken zu. Ich habe gestern noch was gelesen von Ezra Klein, der zum Beispiel die Theorie vertritt, dass dieser Aktivismus, der eher links passiert oder auch links wahrgenommen wird, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass Themen so vereinnahmt werden. Und dass dadurch, dass die Politik einfach auch sehr gespalten ist, dass quasi, wenn jetzt vor Jahren eben eher linke Parteien gesagt haben oder linke Aktivisten gesagt haben, Klimaschutz, das ist jetzt unser Ding und dafür setzen wir uns ein, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit auch geringer wird, dass jetzt jemand, der explizit konservativ ist, sagt, da schließe ich mich an. Weil eben in der Politik ist ja doch auch bis zum gewissen Grad darum geht, Feindbilder zu produzieren. Und jemand, der sehr konservativ ist, würde eben nicht sagen, ach, da starte ich jetzt eine Aktion mit der Linkspartei.
Mhm. Aber er würde eine Aktion vielleicht mit der Rechtspartei starten, mit der AfD.
Naja, also das will ich nicht hoffen, natürlich. Also ja, ich finde das ein unheimlich komplexes Thema. Ich glaube, es hat schon ein bisschen auch damit zu tun, wie wir natürlich Dinge wahrnehmen und dass wir natürlich, wenn wir eher links gepolt sind, auch eher Aktionen und Strömungen wahrnehmen, die auch eben links stattfinden und dass wir vielleicht gar nicht so beurteilen können, wie viele klimaschutzaffine Menschen es zum Beispiel in der konservativen Bubble gibt. Also ich glaube, es ist schon auch ein Wahrnehmungsthema. Aber ich glaube eben durch die Polarisierung auch in der Politik wird es einfach sehr erschwert, dass parteiübergreifend auch gekämpft wird für ein Thema wie zum Beispiel Klimaschutz.
Es gab ja jetzt ganz aktuell den Heinrich Strößenreuter, den, weiß nicht, ob du den kennst, den Fahrradaktivisten, der jetzt der Union beigetreten ist und dort die Klimaunion mit versucht aufzubauen. Mhm. Das gab ja in der linken Welt oder in der linken Bubble natürlich dann auch ein paar irritierte Blicke bzw. Kommentare. Aber vielleicht hat er recht, oder?
Ja, also ich glaube, da muss man natürlich dann schauen, wie das Ergebnis aussieht sozusagen. Das ist ja im Vorhinein dann immer schwer einzuschätzen. Aber ich würde auch nicht pauschal sagen, dass jetzt Klimaschutz kein Thema für Konservative ist. Also ich meine, konservativen Menschen ist der Erhalt von Werten oder auch der Erhalt von Natur, glaube ich, sehr wichtig. Also ich würde nicht pauschal sagen, konservativen Leuten ist Klimaschutz egal. Das glaube ich nicht.
Das finde ich super spannend. Ich habe mit Friedemann Karik vor ein paar Monaten gesprochen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass diese Olympia-Aktion von Einhorn und Waldemar Zeiler und Philipp Siefer, die ja da losgetreten wurde, wo man versucht hatte, das Berliner Olympiastadion zu mieten, um gemeinsam mit 90.000 ZuschauerInnen Petitionen eine nach der anderen durchzupeitschen. Aber was ich ja super spannend finde, so als Demokratiefestival, als Idee. Und die landeten dann plötzlich in einem Shitstorm, weil einfach gesagt wurde, das sei der Ausverkauf der Demokratie und ein Kondomhersteller macht jetzt Werbung auf Kosten der Probleme der Welt und so. Und ich glaube, dass das, ich habe mich ja dann mit beiden auch darüber unterhalten, dass das denen dann auch ein bisschen aus der Hand geglitten ist. Das war gar nicht deren Absicht und es war auch gar nicht so intendiert gewesen. Und die hatten wirklich geglaubt, sie können mit so einer Idee die Demokratie vielleicht nochmal wiederbeleben. Und ich glaube auch, dass da wirklich was dran ist. Und Friedemann Karik hat damals zu mir gesagt, schade, dass es dazu nicht gekommen ist, wegen der Corona-Pandemie, weil wenn das geklappt hätte, dann hätte sich niemand mehr darüber aufgeregt, wie das zustande gekommen wäre, sondern es wäre letztendlich ein Maßstab gewesen für weitere Aktionen, um die Demokratie vielleicht wieder zu beleben. Und alles hätte sich dann daran gemessen. Aber wir uns oft schon in der eigenen Bubble so sehr damit aufhalten, uns gegenseitig zu zerfleischen, auf dem Weg, eine Welt besser zu machen, dass wir gar nicht mehr zu der Tat gekommen sind.
Ja, absolut. Also ich glaube, da sieht man eben auch, wie Also dass zum Beispiel in der konservativen oder sogar auch in der rechten Bubble einfach sowas wie Vernetzung, Zusammenhalt, Solidarität einfach tatsächlich stärker ausgeprägt ist, also messbar stärker ausgeprägt. Und dass wir eben in den linken Bubbles eher so eine große Zerfaserung sehen oder auch, dass das Leute sich, wie du auch sagst, teilweise wirklich, dass Leute sich gegenseitig zerfleischen sozusagen und dabei aus dem Blick verlieren oder dabei auch einfach wertvolle Zeit verlieren für das gemeinsame Ziel, was sie eigentlich haben.
Mit Margarete Stokowski sind wir dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass oft der Begriff Aktivist, Aktivistin auch despektierlich gebraucht wird von der anderen Seite. Dass dann jemand, der vielleicht Literaturwissenschaften studiert hat oder sie oder keine Ahnung, Soziologin ist, gar nicht mehr als diese wahrgenommen wird, sondern eben die Aktivistin ist mit irgendwelchen spinnerten Ideen. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite Leute wie Luisa Neubauer oder so, die sagen, ich eigne mir diesen Begriff jetzt an, einfach auch, um ihn auf meine Art und Weise zu interpretieren. Beobachtest du das auch?
Also ich glaube, mich persönlich interessieren diese ganzen definitorischen Fragen nicht so sehr. Also ich glaube, für mich ist eher relevant, hat jemand da ein Problembewusstsein, hat er die Zeit, hat er die Kraft, also bringt er sich ein? Also mich interessiert einfach, ob Menschen sich einbringen und ob sie sich jetzt dabei, also welchen Namen sie sich dabei geben, ist für mich, glaube ich, einfach nicht relevant.
Wir kommen ja gleich später noch zu deiner ganz persönlichen Expertise. Ich versuche nur mit dir gerade so ein bisschen dieses Aktivisten-Engagement-Feld irgendwie ein bisschen einzuordnen und einzukreisen. Siehst du einen Unterschied zwischen Engagement und Aktivismus?
Ja, ich glaube schon. Also das bedeutet aber nicht, dass ich das irgendwie ungleichwertig betrachten würde, sondern ich glaube, Engagement ist dann vielleicht für mich sowas wie, ich sehe, dass es eine bestimmte NGO gibt, die sehr gute Ergebnisse erzielt oder die eben wissenschaftsbasiert arbeitet und ich weiß, dass ich einen anderen Job habe oder dass ich da jetzt mich nicht einbringen kann und möchte, aber ich bin in der Lage und ich bin auch bereit, denen Geld zu spenden, damit sie ihre Arbeit leisten können. Das würde ich sagen, ist für mich Engagement und es ist auch enorm wichtiges Engagement, denn es ist ja gar nicht notwendig, dass jetzt alle sofort in einer NGO anfangen, sondern jeder kann sich auch auf seine Art und Weise einbringen. Und Aktivismus, glaube ich, wäre dann für mich wirklich sowas wie Vollzeit zu arbeiten und eben in einer NGO oder ähnliches unterwegs zu sein.
Ich hatte mir die Frage gestellt, ob Engagement vielleicht auch eher so eine Art, also ein bisschen freiwilliger ist als Aktivismus. Ne? Beim Aktivismus, da macht man vielleicht auch Aufgaben, die man nicht so gerne macht. Und beim Engagement macht man das dann vielleicht nur so lange, wie es noch Spaß macht.
Interessant. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Eine persönliche Geschichte, die mir in letzter Zeit sehr häufig auffällt und ich mich auch echt über mich selber ärgere, mit was für Debatten und Diskussionen ich mich eigentlich die letzten Jahre rumgeschlagen habe. Selber im Glauben, Menschen überzeugen zu können oder die Welt verbessert zu haben. Ich habe nämlich viel zu viel mich damit beschäftigt, die Barrieren in den Köpfen von irgendwelchen Menschen einzureißen. Und ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass wir nicht mit Aufklärung irgendwie weiterkommen. Broschüren, Werbespots, Plakate, was auch immer. Ich habe davon echt die Schnauze voll. Sondern ich glaube, wir brauchen viel mehr Begegnung und auch das selber Spüren von eben genau diesen Barrieren oder der Vielfalt der Gesellschaft. Und du hast dich ja selber für die Plattform Klimafakten damals intensiv mit auseinandergesetzt, wie politische Kampagnen ihre Ziele erreichen können und so weiter. Deswegen erstmal allgemein gefragt, hat die klassische Kampagne, die ich im Kopf habe, wenn ich an sowas denke, hat es überhaupt noch Zukunft?
Also auch hier würde ich tatsächlich erstmal sagen, dass es ganz wichtig ist, sich erstmal das konkrete Problem anzuschauen. Ich glaube wirklich, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage, sondern man muss gucken, wie sieht dieses Problem aus, wo ist es ausgeprägt und was sind ja Hebel, die wir da betätigen müssen. Ich habe bei der Recherche für diesen Klimafaktenartikel auch eine total spannende Meta-Analyse gefunden vom Sentience Institute. Das ist so ein Think Tank, der nach den Prinzipien von Effective Altruism arbeitet und das bedeutet im Wesentlichen, dass auch mit sehr wenigen zeitlichen Ressourcen und auch mit wenig finanziellen Ressourcen trotzdem das maximal Gute erreicht werden soll und eben auch das messbar maximal Gute erreicht werden soll. Und in dieser Meta-Analyse hat man zum Beispiel gesehen, dass Bildungsarbeit beziehungsweise eben, sage ich mal, pauschale Informationsvergabe keine Langzeiteffekte hat. Also das hat sich jetzt konkret bezogen auf das Thema Gesundheit, weil es eben zum Gesundheitsverhalten die meisten Studien dazu gibt, wie man eigentlich das Verhalten von Leuten verändern kann. Deswegen ist das so die gute Basis, die wir einfach nutzen können und müssen. Genau, und das fand ich halt sehr erhellend, einfach zu sehen, okay, es bringt einfach nichts, pauschale Botschaften auf Leute abzufeuern, sondern wir erreichen Menschen am ehesten, wenn wir Geschichten erzählen und wenn wir wirklich eben konkret überlegen, wie können wir eine Intervention auf die Zielgruppe zuschneiden. Das kennen wir ja von uns allen auch. Wir möchten auch keine Massenmails bekommen zu irgendeinem Thema, sondern wir freuen uns, wenn wir zum Beispiel persönlich angesprochen werden. Wir möchten als individuelle Person angesprochen werden. Ich glaube, das gilt wirklich für uns alle.
Das ist super spannend. Endlich habe ich ein Gesprächspartnerin, die das besser in Worte fassen konnte, als ich es gerade kann. Weil ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer S-Bahn-Fahrt. Ja. Also wir sitzen alle in der S-Bahn und es gibt Menschen, die steigen früher ein, es gibt Menschen, die steigen später aus. Mhm. Es gibt eine Wegstrecke, die wir gemeinsam zurücklegen. Und ich als Fahrgast habe nicht das Recht zu bestimmen, wer neben mir sitzt. Und mein Fahrgast neben mir hat auch nicht das Recht zu bestimmen, ob ich neben ihr sitze. Mhm. Und das Einzige, was ich tun kann, wenn mir das nicht passt, ist, mich umzusetzen. Mhm. Und die einzige Person, die entscheiden darf, ob jemand mitfährt, ist der oder die Schaffnerin. Und auch nur, wenn ich kein Ticket habe.
Ja.
So, und wenn wir das jetzt mal als gegeben hinnehmen, dass das Leben nichts anderes ist als eine S-Bahn-Fahrt, dann heißt es doch auch, dass in der S-Bahn wir einander begegnen. Und in der S-Bahn können wir streiten miteinander oder uns ineinander verlieben. Alles ist möglich.
Ja.
Das heißt, müssen wir nicht eigentlich dafür sorgen, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, dass alle den gleichen Zugang zur S-Bahn haben.
Ja, absolut. Das Bild finde ich auch total stark.
Und dass wir dann nicht in einem Plakat enden sollten oder in einem Werbespot, S-Bahn fahren ist toll, wenn die S-Bahn keinen Aufzug hat oder ich kein Geld habe oder es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das nicht kann, dann finden ja Ausschlüsse statt, die nichts mit Kommunikation zu tun haben.
Ja.
Das heißt, die persönliche Begegnung ist ja das, was am Ende des Tages zur Bewusstseinsänderung führt. Also ich ändere vielleicht meine Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung oder meiner Ernährung oder dem Klima.
Ja, wobei, also ich glaube, dass das so pauschal tatsächlich auch nicht stimmt. Also ich habe da auch so ein paar spannende Studien mir angeguckt. Da ging es eher so ums Thema Rassismus, so rassistische Vorurteile. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass es nicht per se was bringt, wenn du quasi Leute zueinander bringst. Na, also das sieht man ja auch jetzt, wenn wir uns Schulen ansehen, da bedeutet es ja auch nicht automatisch, dass alle gut miteinander auskommen, nur weil sie im selben Klassenzimmer sitzen, sondern wichtig ist eben eine Atmosphäre oder eine Situation herzustellen, in der Leute miteinander kooperieren können. Also in der Leute merken, wenn wir zusammenarbeiten, hat das einen positiven Effekt für uns. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt beim Beispiel Schule bleiben, eben schwierig, wenn da so ein großes Konkurrenz oder wenn eine Konkurrenzatmosphäre geschürt wird, sondern es geht wirklich darum, dass die Leute spüren, im Handeln spüren können, wir haben was davon, wenn wir zusammenarbeiten.
Ich habe das mal gelesen als Pink Rabbit Strategie oder so, also dass man aus der Paartherapie wohl kommt, dass wenn sich zwei Beziehungspartner nicht mehr miteinander verstehen, dass man dann versucht, einen sogenannten Pink Rabbit zu definieren. Das ist eine Intervention. Also dass man konzentriert sich gemeinsam auf diesen pinken Hasen und bei der Konzentration auf diesen pinken Hasen merkt man durch die Kooperation, dass man vielleicht doch wieder zueinander finden kann oder so. Das ist ja das, was du gesagt hast. Würdest du sagen, die internationale Raumstation, der Teilchenbeschleuniger und all diese ganzen internationalen Projekte sind solche verständigenden, uns näherbringenden Projekte oder ist es was ganz anderes? fällt mir gerade ein, so spontan als, weil das sind normalerweise, haben die Länder ja nicht so viel miteinander zu tun, machen die ganze Zeit Konkurrenz und so.
Ja, ich glaube, es ist ja auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es eben für die, also zum Beispiel für die jeweiligen Gesellschaften ja auch ein verbindendes Element bedeutet. Ne? Das ist ja auch wie so ein großes Event, an dem alle teilhaben können und es ist ein gemeinsames Ziel, an dem alle arbeiten. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das einen wichtigen Beitrag leistet auch zur Verbindung.
Was könnte denn dann deiner Meinung nach ein Beispiel sein, um Menschen, die so weit voneinander entfernt sind, dann gemeinsam doch sich wieder näher zu kommen? Also gibt es da Maßnahmen und Programme, die man anwenden kann auf die verschiedensten Problemfelder, oder muss man dann da eher gucken, dass man das ganz individuell anpasst?
Also soweit ich es verstehe und soweit ich das auch tatsächlich selber für mich glaube, ist es wirklich so, dass es diese, also mir begegnet das ganz oft und ich kenne das auch, dieses Bedürfnis nach einer großen Lösung oder nach einem großen Rezept, wo man sagt, das ist jetzt die Strategie für Kampagnen, das ist die Strategie für eine NGO, das ist die Strategie für Aktivismus in der Gesellschaft. Und ich glaube wirklich, dass das nicht existiert und dass es eben auch deswegen so lange braucht, große Probleme anzugehen, weil es eben diese Rezepte nicht gibt, sondern weil es erforderlich ist, dass viele, viele Menschen sich zusammensetzen und ihr Wissen zusammenbringen und dann gemeinsam Strategien entwickeln, die wirklich zu dem konkreten Problem und auch zu der konkreten Zielgruppe passen.
Das finde ich gerade ganz interessant. Jetzt in der Corona-Pandemie haben wir ja gemerkt, dass ständig von allen Seiten erwartet wird, die große Gesamtstrategie zu entwerfen. Und ich fand es immer lächerlicher, wenn dann Parteien anfingen, fünf Punkte Programm zu machen, 9-Punkte-Programm. Und dann kommt die FDP und sagt, na, das ist alles viel zu kompliziert. Wir haben 11 Punkte oder wie auch immer. Und dann denke ich so, hört doch auf, der Bevölkerung Dinge zu erzählen, die niemand von uns einschätzen kann. Ja. Müssen wir einander mehr Fehlertoleranz auch eingestehen?
Also ich glaube, gerade beim Thema Politik ist das total spannend, weil man ja schon auch sieht, dass es bei vielen Menschen auch ein Bedürfnis gibt nach Klarheit. Und dass natürlich gerade jetzt in so einer Zeit wie der Pandemie, dass es vielen Menschen ganz wichtig ist, dass jemand da ist, der sagt, das ist der Stand der Dinge, das ist die Strategie, so machen wir das jetzt. Also ich weiß nicht, ob es die pauschale Lösung ist sozusagen, dass jetzt alle Politiker die ganze Zeit sich hinstellen und sagen, das weiß ich eigentlich nicht und das weiß ich auch nicht und meine Güte, ich habe es immer noch nicht verstanden, sondern ich glaube, die Herausforderung in dieser Zeit wäre eben eher gewesen, zu einer Klarheit zu kommen, soweit es eben möglich ist, aber auch zu kommunizieren, was die eigenen Quellen sind, worauf man sich da stützt und das eben auch konkret umzusetzen. Und was ja jetzt in der Pandemie passiert ist, war ja eher, dass große Ziele verkündet wurden. Und sobald das verkündet war, haben schon die ersten Ministerpräsidenten angefangen, das wieder aufzuweichen. Und ich glaube, das ist wirklich das perfekte Rezept, um Vertrauen zu verlieren und zu verspielen.
Mai hat mir in einem Video ganz schön dargelegt, dass der Weg, den wir gerade durch die Pandemie gegangen sind, der maximal teure war. Also, dass wenn wir früh Lockdown gemacht hätten und alles richtig Zumachen und wir Inzidenzzahlen niedrig halten, dann wäre es uns billiger gekommen als dieses Hin und Her. Volkswirtschaftlich und ökonomisch auch gar keinen Sinn macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber trotzdem reden jetzt PolitikerInnen davon, wie gut es gelaufen ist. Ich finde es wirklich schräg. Ich bin manchmal maximal irritiert und bin dann zusätzlich noch irritiert, wenn dann so ich das Gefühl habe, dass ich in der politischen Ansprache auch für blöd verkauft werde. Ja. Also ich fand schon das Wort Aha-Regel, habe ich mich manchmal schon auch so ein bisschen wie so ein Kind behandelt gefühlt. Ja. Oder gute Kita-Gesetz oder starke Familiengesetz. Und ich denke so, Alter.
Ja, absolut.
Ich verstehe es nicht. Aber woher kommt diese Idee, dass das politische System glaubt, die WählerInnen wie Kinder zu behandeln?
Na, ich glaube, da wäre es natürlich besser, die PolitikerInnen selbst zu befragen. Also ich muss sagen, dass mich persönlich das auch immer wieder sehr verwundert. Und ich denke, es gibt ja wirklich so viele Berater und so viele wissenschaftliche MitarbeiterInnen, Also ich weiß nicht, denen muss doch auch was dazu einfallen oder die müssen ja auch eine Idee eigentlich dazu haben, dass es nicht so optimal läuft mit der Kommunikation. Also ja, das bleibt, glaube ich, für mich auch noch ein großes Rätsel. Da wäre es wirklich spannend, ja, Politiker zu befragen und auch wirklich ja die Hoffnung zu haben, dass da auch eine ehrliche Antwort kommt.
Ich glaube, das sind einfach noch so Gedanken aus den 70ern, wo man einfach die Bevölkerung, also wo die Bevölkerung gar keinen Zugang zu allen Informationen hatte oder den gleichen Informationen wie die PolitikerInnen, dass wir jetzt vielleicht viel mehr, ein bisschen moderner auch denken sollten und eben genau diesen Zweifel mehr auch Raum geben, der nicht gleich in der Corona-Leugnung enden muss, der Zweifel, aber eben dieses hört auf, so Dinge zu behaupten, die ihr selber nicht einhalten könnt, vielleicht schon mal in so eine Richtung.
Ja, genau.
Aber nochmal zurück zu Thema Aktivismus. Keine Ahnung, wie wir gerade jetzt hier hingekommen sind, aber du bist ja selber ein Mensch mit einer sehr krass bewegenden Geschichte. Wenn man das so liest, dann hat sich bei mir zumindest echt vieles so zusammengezogen. Und auch sowas habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gelesen, gehört. Und noch nie jemandem bin ich so im Gespräch gewesen, der so etwas erlebt hat. Dana Buchzig wuchs in einer Sekte auf. Sie erlebte eine Kindheit, die keine war. Kein Urlaub, kein Schwimmverein, kein Fahrradfahren, keine FreundInnen. Ihr wird erzählt, die Welt der Ungläubigen sei Feindesland. Verlässt Dana das Haus, wird ihr befohlen, die Augen zu Boden zu richten. PassantInnen könnten Dämonen sein, die ihr die Lebensenergie aussaugen. Dann schafft es Dana allein aus der Sekte heraus. Auch deshalb hilft sie heute Betroffenen von Radikalisierung im privaten Umfeld. Inwieweit ist die eigene Betroffenheit hilfreich im Aktivismus? Und wie oft ist sie vielleicht aber auch hinderlich, weil man vielleicht den Abstand nicht hat? Und also ich spreche jetzt mal nur für mich, aber wenn ich Feierabend mache, dann gibt es keinen Feierabend. Für mich ist immer alles Inklusion und behindertenfeindlich oder eben nicht oder barrierefrei oder eben nicht. Und ich kann halt nicht abschalten. Wie erlebst du das?
Ja, also das verstehe ich sehr gut. Und ich glaube auch, dass es wirklich beide Seiten hat. Also ich glaube, dass es ein Vorteil ist, selbst betroffen zu sein. Ganz schlicht deswegen, weil zumindest mein persönliches Gefühl ist, dass es einfach viele Leute auch schlichtweg nicht interessiert. Also ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob das Thema mir so am Herzen liegen würde, wenn ich anders aufgewachsen wäre beispielsweise. Ne? Da muss man ja auch ehrlich zu sich selbst sein. So, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt natürlich kein zweites Leben, wo ich mich jetzt beobachten könnte. Ich glaube, dass eine eigene Betroffenheit sehr hilfreich sein kann, weil man einfach ein ganz anderes Verständnis hat von den Strukturen, über die man spricht. Das sehe ich auch bei meiner eigenen Arbeit immer wieder, dass Leute wirklich sehr erstaunt sind, sobald sie eben ein bisschen mehr Einblick bekommen, wie Radikalisierung funktioniert und wie radikale Parallelgesellschaften funktionieren. Aber gleichzeitig ist es natürlich genauso, wie du sagst, dass das auch eine große Belastung sein kann und dass es einfach das Leben irgendwann auch sehr, sehr dominiert. Und also ich habe das in den letzten Monaten auch gemerkt. Natürlich bin ich einerseits ja unheimlich dankbar, dass das Thema jetzt auch endlich von der Mehrheitsgesellschaft überhaupt wahrgenommen wird und dass es Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben und wirklich Menschen auch zuhören. Aber andererseits wird es eben auch viel. Also wenn ich bedenke, wie viele Anfragen einfach jeden Tag auf mich einrauschen und Leute, die eben eine Beratung brauchen oder die einfach insgesamt Fragen haben oder eben Interviewanfragen oder auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat sich das jetzt so etabliert, dass ich quasi der Antwortautomat für alles bin. Und da merke ich für mich auch, also das ist keine Situation, die ich auf die Dauer so tragen kann und tragen möchte.
Und wie selektierst du da, wem du hilfst oder wo du eine Grenze ziehst?
Ja, das ist immer noch so ein Work in Progress. Also für mich ist es auf jeden Fall schwierig, mich abzugrenzen, gerade bei Beratungsanfragen, weil ich natürlich höre und spüre, dass da eine ganz große Not ist und ich ja auch das große Bedürfnis habe, einfach Leuten zu helfen und auch so schnell es geht. Da habe ich wirklich mir selber auch Regeln aufstellen müssen. Also ich mache ja die Beratungen zum Beispiel ehrenamtlich und da ist einfach klar, dass auch meine Brotarbeit zuerst kommen muss und dass eben jenseits der Brotarbeit ich auch am Tag nochmal 1-2 Stunden wirklich für mich brauche. Und im letzten Jahr habe ich mir diese Zeit fast gar nicht gegeben. Da bin ich wirklich morgens nach dem Aufstehen, habe ich sofort Mails gecheckt, wie sind die Beratungsanfragen, wem kann ich da helfen. Dann habe ich meine Artikel geschrieben und Seminare gemacht, dann habe ich Freunde beraten, die gerade Sorgen hatten mit radikalen Familienmitgliedern und dann bin ich ins Bett gegangen und da habe ich dann nach ein paar Monaten auch gemerkt, das funktioniert, also das funktioniert so für mich einfach nicht, das tut mir einfach nicht gut.
Gibt es denn NGOs, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen du diese Arbeit teilen könntest? Weil natürlich darf das ja eine Privatperson nicht alleine machen. Wer weiß, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die nicht so seriös sind wie du, die auch sich ständig beratend hergeben und vielleicht auch falsch beraten. Gibt's ja auch in der Homöopathie oder wo auch immer, gibt es ja auch, dass da vielleicht auch das eher ein Zeichen davon ist, dass es ein Defizit an Beratungsangeboten gibt.
Ja, und dass eben leider auch teilweise Beratungsangebote, die etabliert sind, Sachen empfehlen, wo ich persönlich nur den Kopf schütteln kann. Und also ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich im deutschen NGO-Bereich nicht wirklich heimisch werden kann oder nicht heimisch werden konnte bislang, weil mein Eindruck ist, dass da mehrheitlich wirklich nicht wissenschaftlich fundiert gearbeitet wird, sondern dass viele Leute da nach Bauchgefühl gehen und Bauchgefühl ist einfach bei Radikalisierung nicht der Ansatz, der Erfolge bringt, sondern wenn man ein so komplexes Problem angehen möchte, dann braucht man eine Datenerhebung, dann braucht man unabhängige Evaluation, man braucht wirklich unbedingte Transparenz und das sehe ich im deutschen NGO-Bereich einfach nicht und deswegen hat sich da für mich auch noch nicht der Moment ergeben, wo ich dachte, da bringt es was, eine Kooperation einzugehen.
Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Am 25. Oktober erscheint das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition Körber. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Von Anfang an wollten wir daraus kein Interviewbuch machen, sondern eine wichtige Frage beantworten. Gibt es einen konstruktiven Aktivismus? Und wenn ja, wie sieht er aus? Kann eigentlich jeder Mensch aktivistisch werden? Und wäre das überhaupt gut? Diese und viele andere Fragen beantwortet das Buch »Wie kann ich was bewegen?« Wir freuen uns, wenn ihr es lest. Jetzt überall da, wo es Bücher gibt. Gibt es, würdest du dich selber als Aktivistin bezeichnen?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe so ein sehr heroisches Bild von Aktivismus im Kopf oder für mich bedeutet Aktivismus wirklich, sich in Vollzeit für ein Thema einzusetzen und auch langfristig für ein Thema einzusetzen und das Gefühl habe ich bei mir irgendwie nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich versuche natürlich das, was ich kann, aber wie viel Effekt das hat, auch natürlich gerade dadurch, dass ich jetzt erstmal alleine unterwegs bin, ich glaube, das ist alles noch sehr überschaubar. Also ich glaube, meinen moralischen Maßstäben werde ich da nicht gerecht.
Du bist ja nicht ohne Grund zu diesem Thema gekommen. Du hast ja selber, wie gesagt, krasse Geschichte hinter dir. Was war denn bei dir so dieser Moment, oder gab es in deinem Leben einen Aktivisten oder eine Aktivistin, die dir geholfen hat, da rauszukommen oder das anders zu sehen, zu hinterfragen und dagegen anzukämpfen?
Also tatsächlich komme ich eher über die Literatur. Das ist, glaube ich, ein etwas, das passt jetzt auch nicht direkt zum Aktivismus, aber ich bin kurz nach meinem Ausstieg auf eine Autorin gestoßen, Janet Winterson, die eben auch in einer Sekte groß geworden ist und die so unfassbare Worte dafür gefunden hat. Also da ist einfach so viel Schönheit drin und so viel Kraft und ich glaube, das war für mich tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, ich möchte das auch. Also ich möchte gerne Worte finden für meine Geschichte, die anderen Leuten helfen können. Die zum Beispiel Menschen, die auch in einer radikalen Gruppe groß werden müssen, Mut machen können und zeigen können, du kannst da rauskommen. Und auch wenn es dauert, du kannst da rauskommen und du wirst nicht so schwer beschädigt sein, dass du danach nicht mehr glücklich sein kannst. Und das war für mich eher der erste große Auslöser. Und deswegen habe ich lange wirklich eher schreibend mich dem Thema angenähert und habe jetzt erst zu pandemischen Zeiten angefangen, wirklich diese Beratung anzubieten und da mehr nach außen zu gehen.
Würdest du sagen, du bist ein politisch denkender Mensch dadurch geworden oder vielleicht auch, wahrscheinlich warst du es vorher schon, aber ist das ein politisches Thema für dich?
Ja, Absolut. Also ich glaube, dass ich da fast schon vielleicht auch unfreiwillig politisch geworden bin. Also weil ich schon eigentlich als Kind und als Jugendliche mich sehr gewundert habe. Also mich hat es einfach immer mit einer großen Verwunderung erfüllt. Zum einen, wie Leute solche schrägen Sachen glauben können, wie eben meine Eltern und die anderen Personen, die in dieser radikalen Gruppe leben. Aber auch, dass es einfach niemanden interessiert. Also dass Lehrer sich nicht interessieren, dass Nachbarn sich nicht interessieren, dass Freunde sich nicht interessieren. Ich bin als Jugendliche tatsächlich dann mal in einer Freistunde zum Jugendamt gegangen und habe versucht, da eben um Hilfe zu bitten. Und der Mitarbeiter hat dann zu mir gesagt, ja, wenn du zu Hause nicht verprügelt wirst, ist das hier nicht meine Angelegenheit. Und dann hat er mich weggeschickt. So, also er hat auch nicht nachgefragt, gar nichts, sondern das war dann einfach, nö, fällt durchs Raster, also schönen Tag noch für dich. Und dass eben auch auf der politischen Ebene so wenig passiert. Also jetzt die Gruppe, in der ich groß geworden bin, das ist wirklich quasi schon wie so ein internationaler Konzern. Und die Regierung macht einfach meinem Empfinden nach gar nichts. So, also, und das ist wirklich was ich überhaupt nicht, also was mich auch wirklich zornig macht, weil ich so denke, das ist so ein umfassendes Problem, nicht nur Sekten, sondern Radikalisierung generell. Und es gibt so wenig Berichterstattung, es gibt so wenig Aufmerksamkeit, es gibt so wenig Bewusstsein. Das ist unfassbar.
Das ist total krass, diese Verbindung zwischen Sekten und Radikalisierung wird mir jetzt erst das Ausmaß darüber klar. Ich kann dazu eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, ganz super klein, überhaupt nicht vergleichbar. Ich bin in Südamerika auf die Welt gekommen und die Familie meines Vaters ist unglaublich religiös und da gibt's auch Mormonenpriester irgendwie in der Familie und so. Und mein Vater ist aber nicht gläubig und irgendwie gab es wohl die Situation, hat mir meine Mutter dann mal erzählt, dass als ich irgendwie alleine in einem Zimmer lag, ist der Mormonenpriester reingekommen und hat mich heimlich getauft.
Wow.
Damit ich nicht ungläubig sterbe, irgendwie so, weil alle davon ausgegangen waren, dass der kleine behinderte Raul sterben wird. Und das, also meine Mutter fand das super schlimm und wir sind dann auch nicht mehr in diese Familie, sagen wir mal, ohne dass meine Eltern dabei waren, haben sie mich nicht mehr da alleine zurückgelassen. Ja. Aber an das musste ich gerade denken, wie du das erzählt hast. Und auch Kinder und Jugendliche habe ich auch einige Gespräche gehabt, ist mir aufgefallen, haben in Deutschland gar keine Rechte, beziehungsweise ja. Es gibt niemanden, der ihnen zuhört und man fällt ständig durchs Raster, wie du das auch erzählt hast und es gibt auch keine wirkliche Lobby und selbst die Organisationen, wie das Kinderhilfswerk oder wie sie alle heißen, selbst die sind ja auf so einer Metaebene unterwegs, dass es gar nicht mehr um praktische Hilfe geht und
ja.
Das hat mich wirklich sehr, sehr entsetzt und da Deutschland auch richtig, richtig schlecht dasteht im internationalen Vergleich.
Ja, absolut.
Was wären denn sinnvolle Maßnahmen, die die Politik machen könnten, um dieser Radikalisierung zu begegnen?
Also zum einen ist es so, also mein Gefühl ist eben, dass die Politik oft nur so zwei Funktionsmodi hat. Also der erste Funktionsmodus ist, geht schon alles irgendwie, wir müssen nichts machen. Dann gibt's einen Anschlag und dann heißt es, oh, ja, wer hätte das ahnen können, aber natürlich jetzt müssen wir auf der Stelle was erledigen. Und das heißt, die versuchen dann eben der Bevölkerung zu signalisieren, wir sind jetzt ganz tatkräftig und wir bringen uns ein. Aber diese Tatkräftigkeit manifestiert sich in den meisten Fällen so, zum einen, es gibt sehr viel mehr Befugnisse für die Geheimdienste, da kann man auch drüber diskutieren. Und das andere ist, dass ganz oft eine Grundlagenforschung dann in Auftrag gegeben wird. Aber Grundlagenforschung gibt es halt seit Jahrzehnten. Also das fand ich jetzt auch sehr spannend im Zusammenhang mit den Querdenkern beispielsweise, dass da jetzt sozusagen eine neue Art von Radikalisierung aus der Wiege gehoben wird, wo man sagt, das gab es natürlich noch nie. Klar, es gab noch nie Esoteriker, die sich mit Rechtsextremen zusammengeschlossen haben, logisch. Vielleicht einmal ins Geschichtsbuch gucken, just saying. Das heißt aber natürlich, wenn man sagt, das ist jetzt ein neues Problem, hat das viele Vorteile, denn der erste Vorteil ist, wenn es das vorher noch nie gab, ist auch niemand schuld, wenn man es nicht erkannt hat und wenn man nicht vorher schon gehandelt hat. Und das Zweite ist, dann reicht es eben, tatkräftig auszusehen, wenn man sagt, wir geben jetzt mal so eine kleine Grundlagenstudie in Auftrag. Damit ist aber niemandem geholfen. Also wichtig wäre sowas wie eine weiterführende Forschung zu machen, also wirklich zu fragen, welche Gruppendynamiken sorgen dafür, dass manche Akteure dann zu Gewalt greifen oder welche Enabler, welche Möglichmacher gibt es, die die dabei helfen, dass radikale Gruppen wirklich internationale Imperien aufbauen können. Wie sehen da die Geldflüsse aus? Wie kann man da rechtzeitig intervenieren? Denn das ist eben das Wichtigste einfach für radikale Gruppen, dass halt das Geld kommt. Wie kann man da rechtzeitig auch einen Riegel vorschieben, damit die nicht so groß werden können, damit die nicht so mächtig werden können? Prüfen auch, welche Ausstiegshilfen wirklich funktionieren, welche Beratungsstellen arbeiten eigentlich so, dass sie Leuten eine messbare Hilfe mitgeben. Das sehe ich in Deutschland zum Beispiel auch nicht. Also es kann sich halt, also jeder kann jetzt erstmal sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Beratungsstelle, weil ich irgendwie Pädagogik gemacht habe oder so. Aber wo ist da die Spezialisierung? Wo ist da die Evaluation und wirklich auch eine unabhängige Evaluation? Wo ist da die Transparenz zu sagen, so viele Fälle hatten wir und da haben wir konkret was geleistet? Da haben wir wirklich Menschen weitergeholfen. Also oder was natürlich auch wichtig wäre, Radikalisierung in die Lehrpläne zu setzen. Also ich habe bei Insta auch viel mit Lehrern zu tun, die sagen, ja, ich habe keine Ahnung, mir wurde das im Studium nicht beigebracht und im Referendariat auch nicht. Und ich stehe jetzt da und weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn meine Schüler radikale Parolen loslassen im Klassenzimmer beispielsweise. Mhm. Oder auch irgendwie verpflichtende Fortbildungen für Menschen, die in Jugendämtern arbeiten, für Ärzte. Also einfach wirklich auch Fakten schaffen und das den Leuten auch vermitteln und nicht zu sagen, wenn ein Attentat kommt, machen wir jetzt mal eine Grundlagenstudie und dann muss sich das Problem schon irgendwie von selber lösen. Das funktioniert so einfach nicht.
Du hast ja gerade die gesagt, dass nicht jede Maßnahme, die gemacht wird, auch zielführend ist oder sinnvoll ist. Da fällt mir ein, als ich bei Radio Fritz gearbeitet habe, da hatten wir einen Workshop mit Klaus Farin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Klaus Farin ist der Gründer des Archivs der Jugendkulturen. Mhm. Und der hat damals Radio Fritz beraten, als es um die Frage ging, wie kann sich eine Jugendwelle so positionieren gegenüber jungen Menschen, dass es nicht so eine Elternebene hat und nicht eine Lehrerebene, sondern eben auf Augenhöhe. Wie können wir mit jungen Menschen in Kontakt treten, obwohl die Belegschaft des Senders in mindestens 10 Jahre älter ist? Welche Fragen müssen wir diskutieren? Und dann hatte der uns erzählt, dass er ganz viel forscht im Archiv, also geht dann in verschiedene Szenen rein, in die Skater-Szene, in die Emo-Szene und was auch immer. Mhm. Und es gibt Gesetzmäßigkeiten unter den Szenen, also dass zum Beispiel ein Jugendlicher ungefähr 2 bis 3 Szenen durchläuft. Und es gibt Szenen, die sich ausschließen. Also es gibt wenig Nazis, die Skater sind, zum Beispiel. Mhm. Warum, konnte er nicht erklären, aber es gibt diese Muster. Und er meinte, er gibt es natürlich auch die Nazi-Szene. Und in der Nazi-Szene war er auch aktiv, beziehungsweise hat er geforscht und hat auch Anerkennung bekommen von den Rechtsradikalen und den Nazis, dass einfach da mal jemand ist, der zuhört und nicht jemand ist, der gleich urteilt und verurteilt und beurteilt. Das heißt, die haben da anscheinend auch Leute, ForscherInnen, die in diesem Bereich forschen. Und er sagte, ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber vielleicht kannst du das bestätigen. Er sagte, dass es Organisationen gibt, die damit werben, dass sie Menschen aus dem rechten Milieu rausholen und dafür sehr viel Geld bekommen vom Staat. Aber am Ende des Tages der Effekt gar nicht so hoch ist, weil wenn du nämlich in diesem Aussteigerprogramm bist, triffst du deine Nazi-Freunde trotzdem an der Bushaltestelle. Und der einzige Weg, aus der rechten Welt rauszukommen, ist umziehen. Umziehen in eine andere Stadt, damit du deinen Kumpels nicht wieder an der Bushaltestelle oder auf dem Schulhof begegnest. Und dass das viel zu wenig diskutiert wird und wir den falschen Leuten das Geld geben. Ist das so?
Ach, ja, das ist natürlich eine Einladung zu einer Shitstorm-Antwort, denke ich gerade. Also dazu gibt es viele, viele mögliche Antworten. Also was ich tatsächlich auch konkret in Deutschland nicht verstehen kann, ist, dass eben so wenig evaluiert wird. Und dass es eben auch bei den Förderprogrammen, die es gibt, dass das offensichtlich überhaupt nicht vorgesehen ist oder nicht in der Dimension, wo es irgendwie wichtig wäre. Und dann kommt es eben dazu, dass Menschen, die quasi in diesem Bereich Ausstieg tätig sind, dass die halt auch gar nicht, also wo man auch in Interviews das Gefühl hat, die gehen wirklich nach Bauchgefühl. Die sagen dann, ja, wenn ich dann mit jemandem spreche, dann habe ich gleich so ein Gefühl oder ich habe das Gefühl, es war wichtig, dass ich jetzt mit diesen Leuten gesprochen habe, sonst wäre vielleicht was passiert. Und ich denke halt, ja, sorry, aber Evaluation sieht halt ein bisschen anders aus, ne? Also natürlich kann man sich dann gut einreden, meine Arbeit hat total was gebracht, aber es wäre halt wichtig, das auf einer Datenbasis zu haben und nicht nach so, mein Gefühl ist aber, ich mache einen super Job, also so läuft es irgendwie einfach nicht. Und also gerade was jetzt auch so dieses Förderprogramm Demokratie Leben angeht, habe ich oft das Gefühl gehabt, da werden einfach Akteure durchgefördert, die schon bekannt sind und die, aber wo ich persönlich wenig sehe auf der Ergebnisebene und was ich nicht verstehen kann oder wo ich mich dann frage, also entweder geht es dann wirklich nur um eine Symbolpolitik, also dann geht es nur darum zu sagen, wir haben irgendwie was gemacht oder wir haben jetzt irgendwem Geld gegeben und dann wird's schon, oder das Vertrauen ist einfach nicht da. Also vielleicht ist die Politik wirklich an dem Punkt, wo sie sagt, die NGOs erreichen eh nichts. Ist jetzt auch wurscht, so.
Wow, das wäre krass.
Ja.
Wenn das so wäre. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Sunk Cost Fallacy auf Wikipedia und da wird so die These aufgestellt, dass wir einfach immer mehr Geld irgendwo reinkippen, weil es sich bewährt hat. Und wenn wir feststellen, es bewährt sich nicht, dann haben wir aber schon so viel Geld reingekippt, deswegen machen wir weiter. Das ist ja völlig absurd.
Ja. Schon. Ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, dass vielleicht Leute ihr Gesicht wahren wollen und sagen wollen, ja gut, wenn wir jetzt schon diese Akteure quasi 5 bis 10 Jahre durchgefüttert haben, dann können wir jetzt schlecht uns hinstellen und sagen, übrigens, das war komplett verbranntes Geld. Aber das ist natürlich auch die eigene Verantwortung, ne? Also ich meine, bei Demokratie Leben zum Beispiel wurde meines Wissens nach wirklich sehr spät erst eine ordentliche Evaluation eingeführt. Und soweit ich das weiß, gibt es auch keinen Radikalisierungsforscher unter den Menschen, die diese Programme evaluieren und wo ich halt denke, ja gut, aber also wir müssen doch wissen, was funktioniert. Also wie ist es denn möglich, dass da so viele Millionen ausgegeben werden und es ist vollkommen diffus, was da eigentlich konkret erreicht wird für die Menschen.
Und das, obwohl ständig immer alle sagen, wir müssen Impact messen, der Outcome, der Output muss stimmen. Aber was genau ist Impact? Also ist Impact, wie wenig Menschen zusammengeschlagen wurden oder ist Impact, wie wenig Menschen sich radikalisiert haben und wie messe ich das? Das ist super spannend.
Ja, also natürlich ist es ja auch sehr komplex, solche Daten zu erheben, ne? Das ist ja überhaupt keine Frage, aber bei zum Beispiel bei Ausstiegsberatung könnte man eben damit beginnen, dass man wirklich eine Langzeitevaluation macht und eben nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren nochmal nachfragt und halt guckt, hat es jetzt wirklich funktioniert oder ist jetzt die Person wieder rückfällig geworden? Und also ich bin wirklich ein ganz großer Freund von Effective Altruism, weil die eben ganz stark auch datenbasiert arbeiten. Und es gibt dieses GiveWell Institute, was sozusagen analysiert, welche NGOs gut funktionieren, also welche NGOs wirklich eine gute Wirksamkeit haben, aber eben auch mit ihren Geldern ordentlich umgehen. Ne? Also dass jetzt quasi nicht die Spendengelder, die eingeworben werden, dem Vorstand einen Porsche finanzieren, sondern dass wirklich das Geld auch so investiert wird, dass es Sinn ergibt. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer eine NGO, die auch empfohlen wird von GiveWell, die heißt Development Media International, DMI, und die hat zum Beispiel in mehreren Ländern Afrikas Medienkampagnen gestartet, um Eltern zu überzeugen, ihre Kinder zum Arzt zu bringen, wenn die Kinder Durchfallerkrankungen haben, weil eben diese Kindersterblichkeit einfach ein riesiges Problem ist in afrikanischen Ländern. Und die haben das dann so gemacht, dass sie in einigen Dörfern wirklich diese Kampagnen ausgestrahlt haben, Radio, Fernsehen, Internet, mehrfach täglich auch. Und in anderen Dörfern hatten sie das eben nicht gemacht. Und dann haben sie am Ende im Vergleich gesehen, okay, in den Dörfern, wo diese Kampagne ausgestrahlt wurde, gab es eine signifikante Zunahme bei der medizinischen Behandlung von Kindern. Und die Kindersterblichkeit ist allein im ersten Jahr um knapp 10% gefallen. So, also das sind einfach Dinge, die kann man dann auch nicht wegdiskutieren. Und die haben das halt wirklich so, also sind es einfach so smart angegangen. Die haben eben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern geschaut, welche Sprachen müssen wir sprechen, mit welchen Überzeugungen haben wir es zu tun, mit welchen Glaubenssätzen haben wir es zu tun, was sind mögliche Hindernisse? Also was hält Leute konkret davon ab, mit ihren Kindern zum Arzt zu gehen? Und wie können wir diese Hindernisse adressieren? Wie können wir die aushebeln? Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, ohne wissenschaftliches Fundament kann man einfach keine seriöse Strategie entwickeln. Und wenn man keine Daten erhebt, kann man eben nicht wissen, trage ich überhaupt zur Lösung dieses Problems bei oder sorge ich dafür, dass es einen Stillstand gibt oder sorge ich sogar dafür, dass das Problem größer wird und verbrenne dabei noch eine Menge Geld. Und das ist wirklich was, was mich so schmerzt, weil ich das in Deutschland einfach nicht sehe.
Auf der TED-Website gibt es einen großartigen Talk von einem Mann, das reiche ich in den Shownotes auf jeden Fall nach, von einem Mann, der bei der UN gearbeitet hat. Und der redet über die Frage, welcher Organisation sollte man Geld spenden? Und dann erzählte er, dass er selber sehr viel auch solche Projekte geleitet und betreut hat und begleitet hat. Dann meint er, man sollte grundsätzlich nur Organisationen unterstützen, wenn es um Armut geht oder so oder Bildung geht in Ländern des globalen Südens, wenn auch das Thema Rechtsstaatlichkeit mit berücksichtigt wird. Und da hat er Beispiele gezeigt, wo er gesagt hat, dass wir seit Jahrzehnten Mädchenschulen bauen in sogenannten Entwicklungsländern und die Kinder gehen dann auch eine Weile zur Schule, aber irgendwann nicht mehr. Und das liegt dann daran, dass die Kinder, die Mädchen auf dem Weg zur Schule misshandelt oder vergewaltigt werden. Und die einzige Antwort, die man bis zu dem Zeitpunkt hatte, war, dass man die Schulen noch näher ans Dorf baut oder ins Dorf, in die Dorfmitte. Mhm. Und irgendwann wurden dann aber auch da die Kinder misshandelt, dass die Kinder sich irgendwann nicht mehr getraut haben zu gehen oder die Eltern ihre Kinder nicht geschickt haben. Und dass man dieses Problem nur so lösen konnte, indem man eben Rechtsstaatlichkeit dort auch einführt. Das heißt, wenn ein Kind misshandelt wird, dann wird halt der Täter bestraft, auch in einem armen Dorf. Und dann gibt's auch Polizei und da muss man die Staatsanwaltschaften auch entsprechend ausstatten, auch Schulen und so weiter und so fort. Und der hat diesen Vortrag so dargelegt und meinte dann am Ende, ja, und Sie sitzen jetzt hier auf Ihren Sesseln und glauben, das passiert bei uns nicht. Und dann spielt er eine Notrufansage ab, die irgendwo auf dem Land in den USA beim Sheriff eingeht. Freitagabend, wo eine Frau anruft und sagt, schicken Sie bitte eine Streifen vorbei. Hier an meiner Tür steht jemand, der will mich umbringen. Und dann sagt die Frau im Callcenter, ja, der Sheriff hat leider gerade ist im Wochenende. Und die Polizei hat auch gerade kein Geld für Benzin. Rufen Sie Montag wieder an, sperren Sie sich bitte im Bad ein.
Nein.
Und am nächsten Tag war die Frau tot. Und das heißt, wenn wir praktisch auch unseren Sozialstaat oder unseren Staat so wegsparen, dass in Regionen, wo wenig Menschen leben oder wo es vielleicht auch kein Geld gibt, Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet wird, dann brauchen wir auch da kein Geld hinspenden für keine Ahnung, Schulen oder Brunnen oder so. Sondern wenn alle nichts haben, dann ist halt kann es richtig schlimm werden, wenn man dann beklaut oder misshandelt wird, weil dann niemand da ist.
Ja, genau. Das ist eben ein unheimlich eindrückliches Beispiel dafür, dass man einfach, wenn man eine Strategie entwickelt, das ganze Bild im Blick behalten muss und nicht sagen kann, ich setze jetzt mal irgendwas rein und hoffe das Beste. Das kann nämlich wirklich fatale Folgen haben.
Jetzt frage ich mich, wenn du diese ganze Expertise in dir hast und du das Gefühl hast, die Politik hat eigentlich schon aufgegeben in der Hinsicht, was lässt dich noch hoffen?
Also ich glaube, meine Hoffnung liegt tatsächlich dann mehr auf der Gesellschaft als auf der Politik. Also ich muss sagen, dass ich im letzten Jahr tatsächlich insofern Hoffnung bekommen habe, als ich gemerkt habe, dass wirklich jetzt viele Menschen bereit sind, sich dieses Thema Radikalisierung anzuschauen und auch bereit sind anzuerkennen, dass das einfach ein ganz, ganz großes Problem ist. Und ich sehe das in meiner Beratung auch, dass wirklich in fast allen Fällen eben die Radikalisierung kein neues Phänomen ist, sondern dass die Leute, die es betrifft, halt schon in den Jahren zuvor zum Beispiel eben rassistische Parolen verbreitet haben oder die Medizin verteufelt haben und so weiter. Und ich habe wirklich die große Hoffnung, dass jetzt einfach mehr Verständnis da ist dafür, was Radikalisierung anrichten kann und dass Radikalisierung Menschenleben zerstören kann und dass es auch einen Riss durch die Gesellschaft treiben kann, von dem wir uns vielleicht nie wieder erholen können. Und dass da, also ich glaube, dass eben ein großes Bewusstsein in der Bevölkerung auch dazu führen kann, dass die Politik versteht, okay, wir müssen jetzt was tun. Und wir können eben uns jetzt nicht mehr darauf ausruhen, eine Grundlagenstudie in Auftrag zu geben oder ein Kabinett gegen Rechtsextremismus einzusetzen, sondern es muss wirklich strukturell sich was tun. Und darauf setze ich meine Hoffnung.
Und das könnte dann aussehen, indem wir LehrerInnen befähigen, das zu erkennen und damit umzugehen? Oder was meinst du mit strukturell?
Also strukturell, naja gut, also das, was ich auch vorhin so vorgeschlagen habe, ne? Also zum Beispiel, dass eben eine weiterführende Forschung beauftragt wird, dass Radikalisierung in den Lehrplänen verankert wird und so weiter. Aber ich glaube halt, dass, also die Politik hat ja auch im Blick, wie das Stimmungsbild ist in der Bevölkerung. Und da haben wir auch beim Klimaschutz zum Beispiel gesehen, sobald die Politik versteht, es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, der Klimaschutz wichtig ist, dann fangen sie auch an, sich zu bewegen. Und ich glaube, das ist meine Hoffnung, dass das eben beim Thema Radikalisierung auch passieren kann.
Hast du das Gefühl, diese Bewegung hin zum Klima, Fridays for Future von der Politik, dass das ehrlich ist oder ist es eher so eine Art Umarmungsstrategie, damit sie nicht zu gefährlich wird?
Also ich glaube auch, das ist natürlich schwer zu sagen, ohne wirklich mit PolitikerInnen zu sprechen oder deren Meinung und deren Haltung wirklich entsprechend einordnen zu können. Mein Gefühl ist natürlich schon, also ne, als jetzt dieses Urteil gefällt wurde vom Bundesverfassungsgericht, war es ja schon, hatte es schon einen gewissen Humor, sage ich mal, dass jetzt die GroKo-Politiker sich so überschlagen haben und gesagt haben, natürlich, Klimaschutz liegt uns so am Herzen und leider hat der böse Koalitionspartner immer verhindert, dass wir endlich unseren Heldenstatus auch einlösen können. Also das ist natürlich was ich auch nicht als authentisch erlebe, aber ich glaube daran, dass die Politik sich ja als Vertreter des Volkes auch begreift und entsprechend handelt, wenn sie sehen, die Bevölkerung hat einfach eine sehr klare Position zu einem bestimmten Thema und fordert auch ein, dass da jetzt wirklich was passiert.
Du hast ja gerade schon die Klimabewegung angesprochen. Was hat Greta Thunberg, 15 Jahre alt, damals 2018 am 20. August, was hat sie anders gemacht im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die sich engagieren? Was ist der Greta-Effekt?
Ich glaube, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Da möchte ich mich nicht versteigen.
Also eine Idee, wie man das kopieren könnte, auch auf andere Themen. Wie konnte ihre Handlung innerhalb von so wenigen Monaten so groß werden?
Also was man natürlich auch dazu insgesamt sagen muss, ist, dass ja wirklich der erste richtig große Erdrutscherfolg der Klimabewegung jetzt dieses Urteil ist vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wenn man es jetzt sehr negativ betrachten wollte, könnte man auch sagen, ja, ne, die Jahre davor hätte man sich vielleicht sogar schenken können, irgendwie des Engagements, weil das Einzige, was da passiert ist, waren dann eben ein paar Minister, die gesagt haben, oh, wir können jetzt vor laufender Kamera ein Gespräch führen und ich nicke auch ganz nachdenklich und tue so, als wäre mir das ganz wichtig. Aber ich glaube, dass sich das auch gegenseitig befruchtet und befeuert hat und dass eben diese Aktion dieser für mich wirklich sehr bewundernswerten jungen Frau, die eben gesagt hat, so, ich gehe jetzt einfach los, ich mache das jetzt, ich frage jetzt nicht irgendwen, was er davon hält oder ich fange jetzt erstmal gar nicht an, mir irgendwelche Allianzpartner zu suchen, sondern ich finde es richtig scheiße, was hier passiert und ich bringe das auch zum Ausdruck und ich bleibe auch konsequent dabei, ich mache das nicht nur einmal, sondern ich mache das jetzt jede Woche und dass das, da glaube ich wirklich dran, dass das eben bei vielen Menschen einen großen Eindruck erzeugt hat und dass dadurch auch viele Menschen verstanden haben, ja, ich kann das auch machen. Also ich kann da jetzt auch mich anschließen, ich kann dafür eintreten, was mir wichtig ist. Und das hat dafür gesorgt, dass es einfach auch in der Bevölkerung mehr Bewusstsein gibt für das Thema. Und vielleicht hat das wiederum dann auch erstmal diese tragfähige Allianz möglich gemacht, die gesagt haben, so, wir ziehen jetzt vor das Verfassungsgericht und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann zwingen wir die Politik zu handeln und eben mehr zu tun, als ein paar Insta-Live-Schalten zu machen und zu sagen, ja, finde ich auch irgendwie wichtig.
Also was ich ja so bemerkenswert fand bei Greta Thunberg, dass sie diese freitags nicht zur Schule zu gehen, ist ja jetzt kein großer Schaden. Ne? Aber trotzdem hat es so viele Leute so stark empört, dass die Jugend nicht zur Schule geht, dass irgendwie, glaube ich, auch ein ganz spannender Reibungsmoment war. Und mir hat es zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, auch ganz kreativ nochmal darüber nachzudenken, in meinem eigenen Handeln, als Aktivistin in anderen Bereichen, dass ich vielleicht in der Vergangenheit viel zu fantasielos war. Mhm. Und also es ist ja eine super geniale Idee, freitags nicht zur Schule zu gehen. So. Freitags ist sie nie da. Und Joseph Beuys hat nämlich mal gesagt, die Zukunft, die wir wollen, muss erst erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. brauchen wir also mehr Fantasie, um uns überhaupt erstmal eine Zukunft vorstellen zu können? Auch Fantasie im Aktivismus, Fantasie, eine Welt, wie wir sie wollen, uns auch auszumalen. Weil mit den bisherigen Arten, wie wir Gesellschaft denken, ich meine, Luisa Neubauer sagt, wir ersetzen die Plastikzahnbürste mit der Bambuszahnbürste. Aber das ist nicht die Welt, die wir wollten, sondern wir wollen eine Welt, die doch viel radikaler sich verändert und nicht einfach nur das Produkt.
Also ich glaube, für mich ist eigentlich dieses Verfassungsgerichtsurteil unheimlich vielsagend und auch wichtig, weil für mich das eher so eine Botschaft trägt von, das Potenzial ist schon da. Also wir haben einfach dieses Gesetz und ich denke manchmal, vielleicht wird es auch einfach irgendwann dahin kommen, dass Menschen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um einzuklagen, dass sie ein Recht haben, vor radikalen Akteuren geschützt zu werden, vor Scharlatanen geschützt zu werden und so weiter. Also vielleicht geht es gar nicht immer darum zu sagen, wir müssen jetzt erstmal ganz kreativ eine Kampagne entwerfen oder neue Wörter erfinden oder was auch immer, sondern vielleicht geht es auch darum zu sagen, wir arbeiten mit dem, was wir haben, und das ist vielleicht so viel mehr, als wir denken bislang.
Ich erinnere nur, letztes Jahr gab es ja in Deutschland die Debatte um die Triage und da haben Aktivistinnen wie wir das Bundesverfassungsgericht angerufen und gesagt, Leute, es kann nicht sein, dass eine Medizinervereinigung, die überhaupt demokratisch nicht legitimiert ist, zu entscheiden, ob Triage angewendet werden darf oder nicht. Und die Politik will sich dazu nicht äußern, wegen die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 im Grundgesetz, ist jetzt hier ein Vakuum entstanden, der dazu führt, dass Ärztinnen im Zweifel im Krankenhaus behinderten Menschen eine geringere Lebenswahrscheinlichkeit einräumen als nicht behinderten Menschen. Mhm. Und dagegen haben wir geklagt, und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, sie sehen die Brisanz, aber sie sehen das Thema, aber sie sehen nicht die Eile. Wow. Und ja, und das war Mitte letzten Jahres. Und dann hatten wir Dezember und die Intensivstationen waren voll. Wir waren so kurz davor. Am Ende hat es eine Triage gegeben. Vielleicht gab es sogar versteckte Triage, wir wissen es nicht genau. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet es irgendwie erst Ende diesen Jahres. So, und das ist doch auch gefährlich, wenn es da gar keine Möglichkeiten mehr gibt, da nochmal nachzuhaken oder neu nachzujustieren.
Ja, absolut. Absolut. Also es ist auch nicht meine Idealvorstellung natürlich. Ne? Also natürlich ist mein Wunsch auch, dass sich das auf anderen Ebenen lösen lässt. Ich glaube halt, dass ich wirklich, also zumindest was jetzt so mein eigenes Thema Radikalisierung angeht, dass ich da wirklich eine große Desillusionierung habe, dass Regierungsparteien sich da so einsetzen, wie es notwendig ist, und dass ich mich selber einfach dann bei diesem Gedanken ertappe und denke, ja gut, dann geht es einfach vielleicht irgendwann an die höchste Instanz, wenn einfach bis dahin niemand bereit ist anzuerkennen, dass da Menschenleben zerstört werden.
Liebe Dana, das war ein unglaublich tolles Gespräch. Ich habe super viel gelernt und werde noch super viel weiter nachdenken über das Gesagte. Ich bin ein bisschen desillusioniert über das Internet, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht muss ich damit auch einfach mal anders umgehen lernen und nicht mehr aufräumen. Kübra Gümüşer hat das mal so schön formuliert, einfach aufhören, hinter den anderen herzufegen, als intellektuelle Putzkraft, sondern einfach vielleicht auch mal das eigene Ding weiterverfolgen.
Ja, oder andererseits kann ja auch aus dieser Desillusionierung viel Schönes erwachsen. Also ich glaube, ich merke dann für mich einfach, wie glücklich ich bin, wenn es eben zu einem respektvollen Austausch kommt oder zu einer guten Unterhaltung, gerade weil ich es eben nicht für selbstverständlich halte.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Raoul.
Alles Weitere über dich und deine Person finden wir in den Shownotes. Und das Buch, kann man schon den Titel verraten, das erscheinen wird?
Oh, ich weiß, meine Lektorin hat gesagt, ich soll erst einen Monat vorher drüber sprechen. Also wahrscheinlich dann erstmal nicht.
Dann schneiden wir das raus. Ja. Alles klar.
Super. Vielen Dank, Raoul.
Vielen Dank. Alles Gute.
Bis bald.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.